Fütterung von Hunden und Katzen kann manchmal ein bisschen kompliziert wirken. Und zwar nicht unbedingt, weil es ein echt kompliziertes oder komplexes Thema wäre. Das kann es sein, das muss es aber nicht zwingen. Sondern in der Regel ist es oft so, dass man sich erst damit befasst, wenn man einen bestimmten Grund hat. Und oft ist es kein besonders erfreulicher Grund. Beispielsweise Erkrankung oder Allergien. Und dann fängt man an zu recherchieren, man fängt an, sich mit bestimmten Einzelaspekten zu befassen, man fragt Leute und irgendwann ist es so, dass man so viele Informationen hat, dass man gar nicht mehr weiß, was davon auf das eigene Tier zutrifft, also welche Informationen für einen selbst wichtig sind und welche man getrost an die Seite schieben kann. Das betrifft einem tatsächlich besonders häufig, wenn es um Rohfütterung, also Bar für Hunde und Katzen geht. Und deswegen ist dieser Podcast nicht nur für alle, die schon seit vielen Jahren barfen, sondern natürlich auch für die, die gerade anfangen zu barfen und auch für alle, die einfach Lust auf das Thema Ernährung und Fütterung haben. Ich bin Ute Wadeen, ich bin Tierheilpraktikerin für Hunde und Katzen und in der heutigen Folge möchte ich ein bisschen der Frage nachgehen, wie man auf einfache Art und Weise erkennen kann, ob die Fütterung, vor allem die Rohfütterung, in der Grundzusammensetzung und in den Grundanforderungen passt, also ob man eine gute Fütterung hat, die zum Tier passt. Jetzt muss ich mich natürlich erstmal entschuldigen, weil die letzte Podcast-Folge war irgendwann Ende des letzten Jahres und jetzt haben wir Mai. Es hat schon auch Gründe gehabt, dass so lange Pause war, vor allem zeitliche Gründe, weil einige doch eher unvorhergesehene Dinge passiert sind, die dann auch Zeit gekostet haben. Zum einen habe ich Ende des letzten Jahres einen Pflegekater aufgenommen, einen wahrscheinlich recht alten Kater, der aber gesundheitlich wirklich in absolut desolatem Zustand war, ein chronischer Schnupfer und zwar nicht einfach diesen chronischen Katzenschnupfen, den man manchmal so kennt, also dass immer wieder mal genießt wird und immer wieder mal die Augen tränen oder Ausfluss aus der Nase ist, sondern wirklich ganz massiv. Und das hatte dann auch zum Teil mit der Lunge zu tun, sind Keime in der Lunge festgestellt worden, die da eigentlich nicht hingehören und auch nicht so richtig schön sind. Er war wirklich extremst untergewichtig, als er kam. Also der hatte überhaupt gar keine Substanz, der konnte auch gar nichts entgegensetzen. Er ist immer noch eigentlich zu dünn, aber immerhin hat er ein bisschen zugenommen. Und es war ein paar Mal so, also fast dreimal, dass ich dachte, wir schaffen es nicht. Also wo wirklich so ein Tiefpunkt erreicht war, wo auch er nicht mehr gefressen hat, wo auch die ganze Ernährung über Spritze gelaufen ist, also dass man wirklich alle 3 Stunden dann nachts aufsteht und das Tier füttert, einfach damit genug Flüssigkeit ins Tier kommt, damit auch die Kalorienbilanz einfach passt, weil der dann auch ganz rapide weiter Gewicht verloren hat, sobald er nicht gefressen hat. Und das ist was, was auch ja den Fokus einfach wirklich ganz konzentriert auf diese eine Sache lenkt. Es ist mittlerweile so, dass es besser geworden ist. Er hat immer noch Phasen, wo es nicht ganz so rosig aussieht, wo er wirklich dann auch sehr ruhig und sehr verschnupft ist. Aber insgesamt ist es deutlich besser geworden und hat auch Tage, die wirklich gut sind. Er wird wohl Dauerpflegegast hier bleiben. Ich glaube, er hat sich sehr gut eingelebt und für ihn ist es, glaube ich, gut. Das andere, was im Hintergrund noch gelaufen ist und was auch relativ viel Zeit in Anspruch genommen hat, das ist die Entwicklung eines Trockenfutters für Hunde gewesen, an dem ich in beratender Funktion dann auch beteiligt war. Und bevor jetzt ganz großes Drama aufploppt und die Frage, wie kann sie denn nur Trockenfutter machen, warum macht sie das, um Gottes Willen? Ich glaube, dass es wichtig ist, die Welt auch ein Stück weit realistisch zu sehen. Und das bedeutet auch, dass man sieht, dass die allermeisten tatsächlich nicht barfen, dass das zwar zugenommen hat, die Prozentzahl derer, die barfen, aber dass es eben nicht die große Masse ist. Genauso wenig füttern die gerade mit großen Hunden die meisten Nassfutter. Je kleiner der Hund ist, desto weniger spielt der finanzielle Aspekt einfach eine Rolle. Und da muss man realistisch sein. Und deswegen finde ich es umso wertvoller, dass man, wenn man die Chance hat, etwas mitzugestalten und es vielleicht auch so zu gestalten, dass es den eigenen Anforderungen entspricht, mit den Abstrichen, die man immer machen muss, weil es eben technische Anforderungen gibt, dass es Produktionsprozesse gibt, die einzuhalten sind und die man auch nicht ändern kann, dass man auf die Lieferbarkeit und die Verfügbarkeit und auch die Verarbeitung von Rohstoffen angewiesen ist. All das mal ausgenommen. Aber dass man wirklich sagen kann, okay, das ist ein Trockenfutter, was ich selber füttern würde. Und alleine die Einblicke, die man bekommt, alleine diese unzähligen Laboranalysen, wie sich bestimmte Dinge dann auch auswirken, wenn man sie im Futter verändert, wie sich dann die Laboranalyse darstellt, das sind auch unglaublich wertvolle Einblicke, gerade als Ernährungsberater. Und ich glaube, dass es immer gut ist, nicht einfach nur zu schimpfen und zu sagen, boah, Trockenfutter finde ich voll mistig, brauche ich nicht. Ja, natürlich, wenn man es selber anders machen kann, individueller machen kann, ist das natürlich Bombe. Aber wenn das nicht geht, dann ist die Alternative gut. Und dann ist es überhaupt gut, wenn man eine Alternative hat. Es gilt natürlich das, was immer gilt. Die jeweilige Fütterung muss zum Tier passen. Und es gibt Hunde, für die Trockenfutter einfach nicht geeignet ist. Aus welchen Gründen nun auch immer. Also ein Trockenfutter ist nicht automatisch für jedes Tier gleichermaßen geeignet. Genauso wenig wie Nassfutter, genauso wenig wie Rohfütterung. Das muss man auch ganz klar sagen. So, jetzt wisst ihr, womit ich meine Zeit in den ersten Monaten dieses Jahres verbracht habe oder zumindest teilweise verbracht habe. Und jetzt können wir ganz entspannt zum ursprünglichen Thema dieses Podcasts zurückkehren, nämlich wie kann ich für mich auf relativ einfache Art und Weise schon mal gucken, ob meine Fütterung in der Grundzusammenstellung, in der Grundstruktur passt. Ist alles drin, was braucht und was muss oder fehlt irgendwas? Und der erste Punkt, den man da auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, ist, dass man die Grundzusammensetzung der typischen Barfütterung kennt. Und damit meine ich nicht, dass man irgendwie damit vertraut ist, dass Rohfütterung aus rohem Fleisch und irgendwas mit Gemüse besteht, sondern dass es tatsächlich ein feststehendes Konzept ist. Also, dass man einen bestimmten Anteil an rohem Fleisch in Knochen hat, dass man darüber im Klaren ist, was mache ich denn, wenn ich gar keine rohe Fleisch in Knochen füttern möchte, dass man einen Muskelfleischanteil hat, dass man Innereien verfüttert und dass man gegebenenfalls auch Pansen oder Blättermang verfüttert. Und warum man das macht? Denn jeder dieser Futterbestandteile liefert bestimmte Nährstoffe oder nicht. Also Pansen fällt da so ein bisschen hinten rüber, weil der liefert letztlich nichts, was nicht auch in anderen Futterbestandteilen, die man ansonsten verwendet, in der Fütterung wäre. Und wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann kann man auch relativ sicher sagen, okay, ich lasse Innereien weg, aus welchem Grund auch immer, ist nicht so empfehlenswert, aber sagen wir mal das, dann habe ich auf jeden Fall ein wahnsinniges Nährstoffdefizit. Dann muss ich diese Nährstoffe, die Innereien sind die Nährstoffbomben in der Barfraktion, in irgendeiner anderen Form ersetzen. Und das passiert dann meistens über synthetische Vitamine, Mineralstoffe, oft in Form von All-in-One-Präparaten, also dass man eine fertige Vitamin- und Mineralstoffmischung hat. Oder aber man nutzt natürliche Zusätze, dann braucht man unter Umständen doch relativ viele Einzelzusätze, die man kombiniert verfüttert, die jeweils einen bestimmten Nährstoff liefern und wo man aber doch sehr genau dann auch auf die Dosierung achten muss. Ich nenne diese Grundzusammensetzung immer das Grundgerüst beim Barfen, weil dieses Grundgerüst auch dafür sorgt, dass man die Sorge vor Nährstoffmängeln so ein bisschen in den Hintergrund schieben kann. Im Einzelfall, je nach Bedarfssituation, kann das natürlich anders sein. Also wenn ich ein krankes Tier habe, wenn ich ein sehr junges Tier habe, wenn ich ein sehr altes Tier habe, dann kann es sein, dass ich nachbessern muss oder dass es zumindest sinnvoll ist, nachzubessern. Aber wenn ich dieses Grundgerüst befolge, dann ist auch eine Grundabsicherung an Nährstoffen vorhanden. Das heißt aber auch umgekehrt, wenn du feststellst, dass dieses Konzept nicht in deine Fütterung integriert ist, also dass du irgendeine andere Zusammensetzung hast, dann gilt es herauszufinden, warum das eigentlich so ist. Ist das bewusst so? Also liegt wirklich eine besondere Bedarfssituation vor, wie gerade genannt? Oder ist es so, dass du vielleicht etwas falsch verstanden hast, dass sich im Laufe der Zeit Abweichungen eingeschlichen haben. Das passiert auch ganz oft, dass man nicht mehr abwiegt und dass man merkt, ach ja, das Tier frisst das und das nicht so gerne, die Innereien sind zu glitschig, ja, dann reduziere ich den Innereienanteil. Das sind oft so Dinge, die man einfach macht, weil es vielleicht einfacher ist, weil es bequemer ist. Und da muss man dann unter Umständen auch ein bisschen nachbessern, denn wie gesagt, wenn die Innereien zu geringen Anteil in der Fütterung haben, dann wird es mit der Nährstoffversorgung tatsächlich schwierig. Also das kann man sich immer merken, die Innereien sind wirklich für die Nährstoffversorgung absolut essentiell. Genauso wie eigentlich die rohen fleischigen Knochen für Kalzium und Phosphor relevant sind, aber die Innereien liefern nochmal ein Vielfaches an Spurenelementen, an einzelnen Vitaminen. Und das zu ersetzen, ist oft komplizierter, als einfach die Knochen zu ersetzen. Deswegen haben die Innereien in der Fütterung wirklich einen besonderen Stellenwert. Da kann man sich auch 3 Ausrufezeichen dran machen. Innereien sind wichtig. Punkt. Wenn du jetzt beispielsweise BARF-Menüs verfütterst oder das, was so als Komplettmenü angeboten wird, dann gilt auch da der Check, sind Innereien drin, sind rohe fleischige Knochen drin. Wenn nicht, was ist denn da eigentlich als Ersatz drin? Wenn nichts drin ist, dann fehlt etwas. Diese Kenntnis der Zusammensetzung heißt also auch, man befasst sich damit, welche Inhaltsstoffe, welche Nährstoffe überhaupt liefern. Von dieser Grundzusammenstellung weicht man, ich habe es gerade schon angedeutet, immer dann ab, wenn sich in der Bedarfssituation etwas verändert. Beispielsweise, wenn dein Tier eine Nierenerkrankung hat, dann gilt es, Phosphor zu verringern. Das heißt also, ich kann nicht einfach rohe fleischige Knochen füttern, weil da ist nicht nur Kalzium drin, sondern auch Phosphor, ich muss die weglassen. Genauso, wenn beispielsweise der Pankreas ein Problem ist, dann wird man nicht mit dem normalen Fettgehalt arbeiten, sondern man wird eher fettreduziert füttern. Fett ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil in der Ration. Der gehört zum Muskelfleisch. Ungefähr 15% Fett sind so für die meisten Hunde passend. Man kann nach oben schrauben, man kann auch ein bisschen nach unten schrauben, aber man sollte da nicht zu viel von abweichen. Wenn also da jetzt besondere Erfordernisse bei der Fettverdauung bestehen, auch weil der Hund vielleicht nicht mit größeren Fettmengen gut klarkommt, dann muss ich da bewusst verändern. Das heißt aber auch, dass ich die Kaloriendichte in der Ration verändere. Denn Fett ist der Futterbestandteil mit dem höchsten kalorischen Gehalt. Drehe ich den nach unten, habe ich deutlich weniger Energie in der Ration. Drehe ich den nach oben, habe ich mehr Energie in der Ration. Wenn also weniger Energie in der Ration ist, dann muss ich unter Umständen einen anderen Futterbestandteil finden, der da noch Energie liefert, oder ich muss die Futtermenge erhöhen. Also das sind so Grundmechanismen, die eigentlich immer gelten. Auf die Art und Weise kann man eigentlich auch Fertigfutter kontrollieren. Zumindest, wenn die Deklaration relativ klar ist. Es gibt immer auch Dinge, die nicht angegeben werden, weil sie es nicht müssen, weil unter Umständen das Urheberrecht auch greift, weil man sagt, ich möchte meine Rezeptur nicht ganz klar auf das Etikett schreiben, weil dann kann es ja jeder nachmachen. Das sind alles Gründe, die man auch irgendwo nachvollziehen kann. Aber trotzdem ist es so, dass man einen Überblick hat, auch durch die Angaben, die auf dem Etikett stehen, was überhaupt drin sein könnte. Es ist nicht so einfach in der Rohfütterung. Das muss man auch ganz klar sagen, dass Rohfütterung zu kontrollieren viel einfacher ist, weil man eben alle Angaben hat. Und das ist im Fertigfutter selten der Fall. Alles, was in der Fütterung fehlt, muss ergänzt werden an Nährstoffen. Das heißt, sehe ich, dass in der Fütterung, in meiner Zusammensetzung, in meinem BARF-Menü, was ich kaufe, oder auch in meinem Nassfutter, was ich kaufe, keine Vitamin-D-Quelle enthalten ist. Entweder beim BARFen in Form von Lachs, in Form von Forelle oder in Form von Dorschlebertran, beim Fertigfutter auch unter Umständen als synthetisches Vitamin, dann fehlt das. Das heißt, es gibt keine andere Möglichkeit, das wirklich in die Fütterung zu bringen und ich muss es zwingend selbst ergänzen. Das gilt auch für Jod, das gilt für Calcium, das gilt unter Umständen auch für manche Spurenelemente. Und da muss man eben auch zum Teil wirklich genau hingucken, was ist tatsächlich drin. Eine Fütterung ohne Jod wird früher oder später zum Problem werden. Und auch wenn vorher keine Probleme auftreten, im Alter sieht man es immer in den Schilddrüsenwerten. Ich habe bis jetzt noch kein Tier erlebt, was ohne Jod gefüttert worden ist, wo die Schilddrüsenwerte im Alter top waren. Das heißt nicht, dass das generell gilt, es mag auch Ausnahmen geben, aber es ist schon auffällig, dass da ein direkter Zusammenhang besteht, was ja auch wirklich komplett logisch ist. Wovon man sich nicht so sehr irritieren lassen sollte, ist von unzähligen Zusätzen, die es ja gibt auf dem Markt, die suggerieren, man braucht sie. Vieles davon braucht man nicht. Das, was man wirklich klassischerweise an Zusätzen benötigt, ist eine Jodquelle, zum Beispiel Seealgenmehl oder Jodtropfen. Ich brauche, wenn ich sonst keine Vitamin-D-Quelle in der Fütterung habe, Dorschlebertran oder ich brauche einen fetten Fisch wie Lachs oder Forelle. Und da gilt es nicht einfach nur irgendeinen Fisch zu füttern, sondern ich brauche natürlich einen, der Vitamin-D enthält. Und zwar in höheren Mengen. Und das ist Lachs oder Forelle. Und ich muss einfach gucken, was ist mit meinen Omega-3-Fettsäuren. Wenn ich Dorschlebertran verfüttere, dann ist da schon ein bisschen was drin. Es empfiehlt sich aber nochmal ein bisschen zusätzlich was zu nutzen. Bei Katzen ist die zusätzliche Gabe von Taurin auch immer sehr empfehlenswert. Alles andere brauche ich nur dann, wenn ich die Konzeptionierung, also das Grundgerüst meiner Fütterung verändere. Lasse ich Knochen weg, brauche ich natürlich sowas wie Knochenmehl oder irgendeinen anderen Kalziumersatz. Lasse ich die Innereien weg, wie gesagt, dann brauche ich so etwas wie ein synthetisches Präparat oder ich brauche sehr viele wirklich sehr gut berechnete Einzelergänzungen. Ist nicht so einfach. Alles andere richtet sich immer nach dem individuellen Bedarf. Also möchte ich meinen Hund gezielt unterstützen, weil ich das Immunsystem stärken möchte, weil ich vielleicht einen Hund habe, der zu Beschwerden des Bewegungsapparates neigt oder die schon hat. Gibt es bestimmte Grunderkrankungen? All das kann natürlich auch mit Zusätzen unterstützt werden, aber es ist nichts, was mit der Grundrezeptur der Fütterung zu tun hat und was besondere Nährstoffe liefert, die immer geliefert werden müssen, sondern dann unterstützt sich wirklich gezielt in einer besonderen Bedarfssituation. Das ist ein Unterschied. So, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen einen Überblick verschaffen und auch einen Überblick dazu, wie man sich dieser Frage nähert. Also, dass man das wirklich ganz gezielt macht, dass man einzelne Punkte quasi abhakt. Ist das drin? Ist das drin? Ist das drin? Und nicht so kopflos mit diesem Gefühl der Besorgnis oder vielleicht auch der Angst vor Nährstoffmängeln oder Unterversorgung da reinschlittert und sich dann auch so ein bisschen manchmal kirre machen lässt und das nächstbeste Angebot kauft, was man irgendwie in irgendeiner Anzeige sieht oder was bei Insta aufploppt oder sonst irgendwas. Wer sich weiter und tiefer mit diesem Thema auch unter anderem befassen möchte. Es sind für den diesjährigen Kurs Ernährungsberater bzw. Ernährungsberaterin für Hunde und Katzen noch ein paar Plätze frei. Der startet allerdings erst Ende Oktober. Ihr findet die Informationen wie immer auf der Website und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne melden. Dann hoffe ich, dass es diesmal, aber ich glaube es nicht, diesmal nicht so lange dauern wird bis zur nächsten Podcast-Folge. Wir hören uns also ganz sicher wieder. Bis dahin. Tschüss.